Journal um 8.
Mit Stefanie Liadolt am Mikrofon, guten Morgen. In die Wehrdienstdebatte kommt Bewegung, ein Kompromiss zeichnet sich ab. Untersuchungsausschüsse müssen laut Verfassungsgerichtshof künftig öffentlich zugänglicher sein. Volkswagen kürzt massiv beim Angebot, Standort- und Personalfragen bleiben aber offen. Mit dem Ferienbeginn im Westen und Süden des Landes beginnt die nächste Reisewelle. Und das Wetter bringt wieder viel Sonne und es wird bedeutend wärmer. Nach Verteidigungsministerin Claudia Tanner und dem Vorsitzenden der Wehrdienstkommission Erwin Hammeseder hat sich jetzt auch Bundeskanzler Christian Stocker für ein Kompromissmodell zur Wehrdienstverlängerung ausgesprochen. Es wird 6+3 genannt und kommt sowohl einer Empfehlung der Kommission nahe als auch einem Kompromissvorschlag der SPÖ. Es soll nach dem Grundwehrdienst Milizübungen geben, die auch die NEOS nicht mehr ausschließen. Stefan Kappacher.
Der Favorit der Wehrdienstkommission ist das Modell 8+2, also eine Verlängerung des Grundwehrdienstes um 2 Monate plus Übungen. Darauf hat die ÖVP bisher gesetzt, es war aber bei SPÖ und NEOS nicht durchsetzbar. Die SPÖ ist dann mit 6+2 gekommen als Kompromiss und daraus wird jetzt 6+3, wie man einem Interview der Kronenzeitung mit Bundeskanzler Christian Stocker entnehmen kann. Er sagt dort, Zitat, ob es 6+3 oder 6+100 ist, ist letztlich eine semantische Frage. Und 6+100, das ist das sogenannte Stufenmodell aus dem Bericht der Wehrdienstkommission. Das ist die teuerste Variante, aber sie kommt plakativ ohne Verlängerung des Wehrdienstes aus.
Ob Eurofighter-Kauf, die Ibiza-Affäre oder aktuell der Tod des mächtigen Justizbeamten Christian Pilnacek. Bei diesen und anderen Untersuchungsausschüssen haben bisher nur Journalistinnen und Journalisten, die auch bei Medienunternehmen beschäftigt sind, zuhören dürfen. Diese Woche hat der Verfassungsgerichtshof diese Regelung aufgehoben. Die Dreierkoalition muss jetzt also neue, offenere Zugangsregeln schaffen. Tanja Malle berichtet.
Der Verfassungsgerichtshof führt den Gleichheitsgrundsatz ins Rennen und hebt den Begriff Medienvertreter aus den Zugangsbestimmungen für U-Ausschüsse auf. Nicht nur Journalistinnen und Journalisten, die für Medienunternehmen tätig sind, sondern auch andere seien in der Lage, über einen U-Ausschuss zu berichten und dabei journalistische Standards zu wahren, heißt es sinngemäß. Medienjurist Hans-Peter Lehofer.
Das heißt, es geht jetzt nicht um eine radikale Öffnung. Es ist nicht eine Öffnung für jedermann, sondern es ist wirklich nur das Verbot, Personen, die ebenfalls eine Watchdog-Funktion haben, wie die Presse, wie der Rundfunk, gänzlich auszuschließen.
Ein Public Watchdog, das können viele sein, ausgelegt im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK. Lehofer.
Unter Watchdogs versteht man typischerweise etwa NGOs, dann auch Blogger, Bloggerinnen oder auch Autoren, Autorinnen, die sich jetzt nicht als Journalisten, sondern zum Beispiel als Buchautoren mit Themen beschäftigen oder auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen.
Was heißt das jetzt in der Praxis? Werden U-Ausschüsse künftig von interessierten Dritten überrannt? Nein, so Lehofer, denn...
Grundsätzlich ist überhaupt nur Zugang nach Maßgabe der Räumlichkeiten möglich. Also es ist zulässig, die Zahl der Zuhörenden zu beschränken.
Und im Einzelfall dürfte die Abwägung, wer journalistische Standards wahren kann und wer nicht, nicht immer ganz einfach sein. Zu diesen Standards zählen etwa der Persönlichkeitsschutz von Auskunftspersonen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.
Aber das ist natürlich immer eine sehr schwierige Abgrenzung im Einzelfall. Und es geht ja da immer um einen Eingriff potenziell in die Pressefreiheit. Also es ist schon eine heikle Entscheidung, mit der der Präsident des Nationalrats da dann betraut wird.
Die Dreierkoalition muss nun jedenfalls konkrete neue Regelungen schaffen. Für diese braucht es dann eine Zweidrittelmehrheit. Ab kommenden Herbst könnte es einen Corona-U-Ausschuss geben und oder einen über den Einfluss Russlands in Österreich. Sie wird diese Neuregelung, in welcher Art diese auch kommt, noch nicht betreffen, weil die Frist, die der Verfassungsgerichtshof vorgegeben hat, der 1. Jänner 2028 ist.
Werkschließungen und 100.000 Stellen, die bei VW abgebaut werden sollen, haben gestern für Aufregung gesorgt. Nach einer Aufsichtsratssitzung hat Vorstandschef Oliver Blume dann bekannt gegeben, VW will nur mehr halb so viele Modelle produzieren. Antworten auf Personal- und Standortfragen ist er aber schuldig geblieben, berichtet aus Berlin Andreas Pfeiffer.
Von VW-Chef Oliver Blume hatte man sich gestern die Antwort auf die Frage erwartet, ob er tatsächlich 100.000 Arbeitsplätze abbauen und 4 deutsche Werke schließen will. Stattdessen legte er gestern Abend eine Videobotschaft unklaren Inhalts vor.
Hohe Kosten, unter anderem durch Zölle und ein zunehmend intensiver globaler Wettbewerb, erhöhen den Druck auf die gesamte Automobilindustrie. Deshalb gehen wir in die nächste Phase unserer Transformation.
Diese Transformation soll mit einer deutlichen Reduktion der Modellpalette und der Ausstattungsoptionen von Fahrzeugen einhergehen. Dem Betriebsrat reicht diese Auskunft nicht. Er verlangt auch heute detaillierte Richtungsangaben zum neuen Sparkurs, den Volkswagen fahren will.
Denn wie viel Personal beim VW-Konzern abgebaut wird, das ist also noch völlig unklar. Klar ist hingegen, dass der Konzern handelt, sagt Günter Abfalter, ehemaliger Chef von Magna in Graz und heute Berater in der Automobilbranche, im Morgenjournal um 7. Um eine Produktionsverkleinerung komme VW nämlich nicht drum herum.
Wenn Sie überleben wollen, und das ist sicherlich der Fall bei VW, weil, wie gesagt, die Marke ist sehr stark, die Kunden haben eine sehr hohe Markenloyalität, dann müssen Sie diesen Schritt gehen. Und die Zulieferer, wenn diese Frage dann kommen wird, die haben ja schon einen Schritt mitgemacht, weil letztes Jahr nur mehr 9 Millionen verkauft wurden und entsprechende Mindervolumen schon bei den Zulieferern eingeleitet
wurden. Aber mit wie vielen Werksschließungen bzw. wie viele Leute, die ihre Jobs verlieren, womit rechnen Sie da?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Das muss jetzt noch fein geschärft werden, auch im Hinblick, was Sie verkündet haben.
Sie haben die Zulieferung schon angesprochen und da kommt natürlich Österreich ins Spiel. VW will, und das wissen wir jetzt, nur mehr die Hälfte der Modelle produzieren und die Ausstattungspalette um 3/4 kürzen. Was heißt das für die hiesigen Zulieferer? Aus Österreich kommen ja zum Beispiel Scheinwerfer und Ähnliches.
Ja, ich sitze in verschiedenen Aufsichtsräten, wo das Thema schon seit mehreren Monaten ist. Jetzt muss man anpassen und genau schauen, welche Modelle fallen weg, welche Ausstattungsvarianten fallen weg. Aber das Gros der Volumenreduzierung ist schon über die Bühne. Jetzt kommt nur mit das Feintuning.
Was kommt da möglicherweise auf uns zu? Womit rechnen Sie da? Trauen Sie sich da eine Einschätzung zu?
Ja, das kann zum Beispiel sein, wenn jetzt ein Zulieferer 100 Teile liefert und am Schluss aufgrund dieser Modellkürzungen und Derivatskürzungen bleiben nur mehr 70 über, dann hat er auch eine Reduzierung von 30% vorzunehmen.
Sagt Autoauskenner Günter Abfalter. Das ganze Gespräch können Sie wie immer auf ORF Sound nachhören. Im Iran ist in der Nacht der ehemalige oberste Führer Ali Khamenei beigesetzt worden. Er ist bei den ersten US-amerikanisch-israelischen Angriffen Ende Februar getötet worden. Die mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten waren begleitet von neuerlichen Feuergefechten zwischen dem Iran und den USA, wie Ernst Kernmeier berichtet.
Millionen Menschen haben im Iran den fast einwöchigen Trauerzug für den getöteten obersten Führer Ali Khamenei begleitet. Hunderttausende waren gestern Nacht bei der Beisetzung in einem Schrein in Mashhad. Das Gebet leitet ein Sohn Khameneis, dessen Bruder, der zum neuen obersten Führer gewählte Mojtaba, ist allerdings noch immer nicht in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Das iranische Regime zeigt die Trauerfeierlichkeiten als Demonstration des Rückhalts in der Bevölkerung. Die Millionen, die Khamenei nur als brutalen Herrscher gesehen haben, finden keine Beachtung. Während der Trauerwoche haben die USA am Mittwoch und Donnerstag laut eigenen Angaben rund 170 Ziele im Iran angegriffen, als Reaktion auf den Beschuss von Tankern im Persischen Golf, die sich nicht an die vom Iran festgelegten Schifffahrtsrouten gehalten haben sollen. Der Iran antwortete seinerseits mit Raketen auf die Golfstaaten Bahrain, Katar und Kuwait, in denen Militärbasen der USA beheimatet sind. US-Präsident Donald Trump hat den geltenden Waffenstillstand am Mittwoch als beendet bezeichnet. Verhandlungen mit dem Iran könne es geben, sagte Trump, die seien aber Zeitverschwendung. Laut US-Medien bereiten sich die USA erneut auf einen längeren Waffengang vor.
Und apropos Donald Trump und apropos Verhandlungen, Europa muss mit US-Präsident Donald Trump auf Augenhöhe verhandeln. Das sagt der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der 2018 in Verhandlungen im Weißen Haus einen Handelskrieg mit den USA mit verhindert hat. Im Gespräch mit unserem Brüssel-Korrespondenten Tim Kupperl äußert sich Juncker überraschend kritisch zum aktuellen Zolldeal mit den USA. Auf die Frage, wie man erfolgreich mit Trump verhandelt, sagt Juncker:
Man muss ihm offen widersprechen, darf nicht versuchen, ihn zu übertölpeln. Er ist nicht dumm, das ist so eine europäische Art zu analysieren. Diese Herangehensweise ist nicht hilfreich und auch nicht zutreffend. Aber wichtig ist, dass man auf gleicher Augenhöhe mit ihm verhandelt.
Sie liefern mir das Stichwort für die nächste Frage. Waren wir zu wenig fordernd bei dem letzten Zolldeal mit den USA?
Ich glaube, die Kommission hat damals in Schottland keine wirklich andere Wahl. Aber ob ich das so gemacht hätte, frage ich mich immer wieder, weil dieser Deal gibt doch den Eindruck, als ob er ungleichgewichtig wäre. Null Importzölle für die Amerikaner in Europa, 15% für uns in den USA. Das scheint mir nicht den Regeln der Gleichmäßigkeit vollumfänglich zu entsprechen.
Wir haben zwei Kriege vor Europas Haustür. Ich möchte mit dem in der Ukraine beginnen. Ist es eigentlich gescheit, dass sich die Europäische Union so klar auf die Seite der Ukraine stellt?
Wir müssen uns auf die Seite dessen stellen, der angegriffen wurde, weil dieser Angriffskrieg von Putin in der Ukraine verletzt elementare Regeln der internationalen Rechtsordnung. Ich sage das wohl wissend. Sicherheit in Europa gibt es nur, wenn wir sie gemeinsam mit Russland organisieren und in die Hand nehmen.
Hätten Sie Lust auf den Job als Vermittler im Ukraine-Krieg?
Man kann nur vermitteln, wenn die Staaten, die 27 Staaten der Europäischen Union, genau in dieselbe Richtung sich bewegen würden. Das kann ich zurzeit noch nicht erkennen. Ich habe keine Lust dazu.
In die gleiche Richtung bewegen. Das ist wieder ein gutes Stichwort für den zweiten Krieg im Nahen Osten. Hier erleben wir eine ganz starke Spaltung der EU-Außenpolitik. Auf der einen Seite Länder wie Spanien, Irland, auch ihre Heimat Luxemburg, die ganz klar sich gegen das militärische Vorgehen von Israel gegen Hamas in Gaza und Hisbollah im Libanon aussprechen und Konsequenzen fordern. Auf der anderen Seite Länder wie Deutschland, Österreich, die aufgrund ihrer Geschichte da einfach nicht mit können. Sollte dieses Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik fallen?
Unabhängig von im Konflikt im Nahen Osten ist das so, dass wir in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik uns dazu durchringen sollten, mit qualifizierter oder superqualifizierter Mehrheit unsere Entscheidungen zu treffen, anstatt mit Einstimmigkeit.
Unter Ihrer Präsidentschaft haben wir die Flüchtlingskrise miterlebt. Ja. Mehr als 10 Jahre danach gibt es einen Asyl- und Migrationspakt und eine Rückführungsverordnung, die Abschiebezentren außerhalb der Europäischen Union rechtlich ermöglicht. Erkennen Sie Europa wieder?
In dem Punkt nicht zu 100%. Ich hätte das so nicht in die Wege leiten können, weil das eigentlich meiner Sicht der Dinge unglückliche Menschen betreffend absolut nicht entspricht. Ich habe allerdings Verständnis dafür, dass man in der Europäischen Union in der Flüchtlingsfrage ja weiterkommen musste.
In der Europäischen Kommission gibt es jetzt Gespräche mit dem international geächteten Taliban-Regime. Ist das der richtige Weg?
Also weiß nicht, wieso und weshalb und wer genau diese Kontakte zu den Taliban geknüpft hat. Ich halte das für keinen auf Dauer gangbaren Weg.
Herr Juncker, 10 Jahre Brexit-Referendum, werden wir das Vereinigte Königreich jemals wieder in der Europäischen Union begrüßen können?
Nein.
Klare Antwort. Aus Ihrer Erfahrung, wird es Irland gelingen, das Tauziehen, um den mehrjährigen Finanzrahmen zu entscheiden?
Ich hoffe, dass es gelingen wird, weil wir haben im Jahr 2027 in mehreren großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Wahlen vor der Tür stehen. Und Wahlperioden sind nicht dazu angetan, die Kompromissbereitschaft nationaler Regierungen in die richtige Richtung zu befördern.
Jean-Claude Juncker, ja. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich freue mich auf meine Ferien in Tirol beim Stangelfjord.
Dann wünschen wir einen schönen Urlaub.
Alles
vielen
Gute.
Dank.
Servus, grüß Gott.
Jean-Claude Juncker, also auch mit Urlaubsplänen in Österreich. Ein ausführliches Interview mit dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten hören Sie heute Abend im Europa-Journal ab 18.25 Uhr. Bei uns steht die nächste Hitzewelle bevor. Das und die damit verbundene Trockenheit belasten die heimische Landwirtschaft massiv. Die hohen Temperaturen der letzten Welle haben den Reifeprozess der Pflanzen deutlich beschleunigt. Auf den Weizenfeldern zum Beispiel hat die sogenannte Notreife eingesetzt, weshalb die Ernte heuer viel früher beginnt als sonst. Petra Ottitsch mit den Details.
Hitze und Trockenheit haben auf den Weizenfeldern ihre Spuren hinterlassen. Der Weizen wird schon jetzt geerntet. Der Weinviertler Getreidebauer und AMA Marketing-Aufsichtsratsvorsitzende Lorenz Meyer sagt:
Auf der einen Seite, wir haben ein gewaltiges Defizit im Niederschlag. Das haben alle gemerkt. Vor allem der Osten hat auch jetzt in den letzten Tagen und letzten Wochen kaum Niederschlag bekommen. Und diese extreme Hitze führt dazu, dass die Körner schneller abreifen, in eine sogenannte Notreife gehen, dann keinen Ertrag und keine Nährstoffe mehr einlagern. Und das macht uns Bäuerinnen und Bauern natürlich große Probleme.
Doch man dürfte, was die Qualität betrifft, mit einem blauen Auge davonkommen. Denn die Kornausbildung des Weizens war schon vor der Hitze großteils abgeschlossen.
Heute ist der letzte Schultag im Westen und Süden Österreichs. Mit morgen beginnen offiziell die Ferien und damit rollt an diesem Wochenende auch die zweite und nächste Sommerreisewelle durchs Land. Am Nachmittag wird es wohl schon losgehen, berichtet Bernhard Walter aus der ORF-Verkehrsredaktion.
Die ersten Staus im Reiseverkehr werden sich ab Mittag auf den Stadtausfahrten in Linz, Salzburg, Wien und Graz bilden. Die Hauptreisewelle erreicht uns dann morgen Samstag von Deutschland kommend, wo in 4 nord- und ostdeutschen Bundesländern die Ferien beginnen, wie auch in Teilen der Niederlande. Von 9 bis 16 Uhr werden speziell die Fernpassstrecke in Tirol und das große deutsche Eck überlastet sein. Staugefahr besteht auch auf der Brennerautobahn sowie vor den Tunnelabschnitten auf der Tauern-, Karawanken- und Pyrn-Autobahn, auch vor dem Grenzübergang Spielfeld Richtung Slowenien. Auch am Sonntag werden die Nord-Süd-Verbindungen über Mittag stark befahren sein. Generell wird der Reiseverkehr Richtung Adria jetzt von Woche zu Woche zulegen und Anfang August seinen Höhepunkt erreichen.
Zum Schluss noch ein Update aus der Männerfußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Da hat sich Frankreich mit 2:0 gegen Marokko durchgesetzt und steht somit als erster Halbfinalist fest. Daniel Kulowitz mit den Highlights des Spiels.
Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé sorgen für den souveränen 2:0-Sieg von Frankreich. Marokko war praktisch chancenlos. Mbappé vergibt zunächst noch einen Elfmeter, trifft aber dann nach der Pause sehenswert ins lange Eck. Das 20. Tor im 20. WM-Spiel, unfassbare Bilanz. Entwarnung gab es dann von Mbappé selbst, als er mit geschwollenem Knöchel in der Schlussphase ausgetauscht werden musste. Seine Fähigkeiten, auf die vertrauen die Frankreich-Fans nun auch im Halbfinale.
I still have a lot of confidence in Kylian Mbappé.
Und sie bedanken sich bei ihrem Team für die bisherige WM-Show.
Very entertaining.
Big up à toute l'équipe. Point en demi-finale contre l'Espagne, on espère.
Jetzt darf es Spanien als Gegner werden, sagen die französischen Fans. Spanien gegen Belgien, das steigt heute um 21 Uhr live in ORF 1 zu sehen.
Und wir kommen jetzt zu den Meldungen im Kurzformat. Felix Nowak, bitte.
Der Nationalrat beschließt heute das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028. Es ist der Schlusspunkt der parlamentarischen Budgetberatungen unmittelbar vor der Sommerpause. Zunächst behandeln die Abgeordneten noch ausständige Kapitel wie etwa Familie, Verkehr und Verteidigung. Anschließend finden die Schlussabstimmungen statt. Zustimmen dürften nur die Abgeordneten der Koalition. Sowohl FPÖ als auch Grüne haben das Doppelbudget zuletzt scharf kritisiert. Die Eurogruppe sieht Österreich unterdessen im EU-Defizitverfahren auf Kurs. Der Budgetentwurf für 2027 sei geeignet, um die Defizitziele zu erreichen. In dieser Frage schließe man sich der Einschätzung der EU-Kommission an, heißt es am Abend in einer Erklärung der Euro-Finanzminister. Den Budgetplan für 2028 will man erst deutlich später bewerten. In Großbritannien ist der Labour-Abgeordnete Andy Burnham auf dem besten Weg, neuer Parteichef und damit auch Premier zu werden. 322 der gut 400 Labour-Abgeordneten haben Burnham unterstützt. Damit fehlt ihm nur noch eine einzige Stimme zu jener Zahl, ab der weitere Kandidaturen rein rechnerisch ausgeschlossen sind. Bei einem verheerenden Waldbrand im Südspanien ist die Zahl der Todesopfer auf zumindest 12 gestiegen. Das Feuer ist gestern Nachmittag im Küstenhinterland in der Provinz Almeria ausgebrochen und hat sich schnell ausgebreitet. Mehrere Menschen sind in ihren Autos von den Flammen eingeschlossen worden. Sie sind später tot aufgefunden worden. Und Israel hat die USA laut Medienberichten davor gewarnt, dass der Iran die Ermordung von Präsident Trump planen könnte. Zuletzt hat es in Washington mehrere derartige Warnungen gegeben, die aktuelle sei aber neu. Sie habe auch einen konkreten Anschlagsplan beinhaltet, berichten Quellen in der US-Regierung, ohne Details zu nennen.
Und jetzt noch ein Blick aufs Wetter. Gerald Holzinger.
Ein sommerliches Wochenende steht vor der Tür. Zwischen einem Hoch über Frankreich und einem Tief über Osteuropa kommt die Luft aber weiterhin aus Norden zu uns. Damit wird es bis auf Weiteres nicht allzu heiß. Nach einer auffallend kühlen Nacht mit Tiefstwerten im ganzen Land unter 17 Grad hat es mittlerweile in den Landeshauptstädten zwischen 16 Grad in St. Pölten und 21 Grad in Eisenstadt. Es wird ein meist sonniger Tag heute. Wolkenreste, aktuell etwa in Unterkärnten, lösen sich auf. Ausgehend vom Bergland entstehen tagsüber einige Quellwolken. Für einen kurzen Schauer reicht es aber höchstens ganz im Süden, an der Grenze zu Italien und Slowenien. Der Nordwestwind ist schwächer als zuletzt und wird nur noch teilweise lebhaft, etwa in den Tauern und im Osten. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 33 Grad, mit den höchsten Werten in Vorarlberg, Tirol und Kärnten. In 2000 Meter Höhe werden es um 15 Grad. Ähnlich am Wochenende. Morgen entstehen im Süden ein paar Regenschauer und Gewitter, vor allem zwischen Lienz, Klagenfurt und Graz.
Das waren die morgendlichen Journale am heutigen Freitag. Bernhard Ortmeier, Technik, Martina Pichile, Regie und Stefanie Leodolter am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Es ist 20 nach 8.